Moin, Mighty! Was geht ab, Freunde? Und damit herzlich willkommen zum Fernschuss-Podcast. Yes, Sir! Wir werden uns heute in der ersten Episode nach dem Montagsrückblick in der Länderspielpause mit dem Restprogramm der Bundesligisten befassen. Beziehungsweise gerade bis zum Winter, denn wie wir werden viele von euch mit Sicherheit auch mit Reset spielen. Und selbst wenn ihr nicht mit Reset spielt, ist es eine ganz coole Sache, um nochmal situativ auf die eine oder andere Mannschaft zu gamblen. Das ist unser Job heute. Und dann gibt es noch ein bisschen random Gelaber. Und dann kennt ihr wunderbar, so wie es erst für den Fernschuss-Podcast gehört. Wir starten direkt rein und let's go. Das ist der Fernschuss-Podcast.
Bleibt dran und Musiala! Und das Tor!
Jeden Montag und Mittwoch in eurem Podcast-Feed. Mit euren Hosts Jakob, Paul und Tobi.
Diego, was ist das für ein Tor? 3:1, Prädikat, absolute Weltklasse.
Momente, was geht ab, Freunde? Und damit herzlich willkommen zum Fernschuss-Podcast. Ich bin natürlich wie immer nicht alleine. Bei mir sitzt der liebe Paul. Was geht, Paul?
Was geht? Da sind wir wieder. Länderspiel-Episode.
Yes, Sir, so sieht's aus. Zum Einstieg, du hast mir gerade schon ein bisschen was von deinem Tee erzählt und für mich beginnt jetzt wieder so die Film- und Serienzeit im Jahr. Ich bin nicht so der Film- und Serientyp tatsächlich, eigentlich gar nicht, aber ich will von dir gerne wissen, was ist denn so dein absoluter Lieblingsfilm und deine absolute Lieblingsserie, die du auch anderen empfehlen würdest? Also irgendwas, was Leute vielleicht noch nicht gesehen haben oder können die Leute auch gesehen haben, irgendwas, was du da empfehlen würdest.
Jetzt macht er hier richtig den Luke. Ich weiß noch, wo wir auf dem Hotelzimmer saßen und er meinte, wenn er Leute hier bei Online-Dating anschreibt oder so, muss es immer um Filme und Serien gehen, weil das so seine absolute Leidenschaft ist.
Ich mach quasi Speed-Dating mit dir, Paul. Ja, Mann. Ich läuft dir ein bisschen rum.
Bei Filmen.
Ich will dich eigentlich nur rein gaslighten, dass wir Netflix-Abend zusammen machen können, Paul.
Ach du Scheiße. Ich glaube, da sehe ich mich eher Samstag um 18.30 Uhr, aber ja, mal schauen. Filme sage ich immer wieder, und das finden Leute immer ganz komisch, wenn sie sich mit mir unterhalten, dass ich gar keinen so richtigen Lieblingsfilm habe, weil ich habe auch so, so wenig Filme geschaut. Ich bin halt so absolut mit YouTube groß geworden und ich schaue so unglaublich viel YouTube, dass Filme und größtenteils auch Serien da gar nicht reinfitten. Deswegen bei den Serien, die ich zu meiner Lieblingsserie machen könnte, wären es vielleicht auch so zwischen 4 und 5, zwischen denen ich auswählen könnte, die ich überhaupt gesehen habe. Mhm. Aber da halt so die Klassiker, ich glaube Breaking Bad, weil das ist die Serie oder die einzige Serie, die ich sogar zweimal geschaut habe, weil ich die übel gefühlt habe. Keine Ahnung, kann man so richtig gut nebenbei laufen lassen. Ich weiß noch, die hatte ich das zweite Mal geschaut, da habe ich hier nur im Homeoffice gearbeitet und habe die einfach eine Folge nach der anderen einfach durchlaufen lassen, Handy ans Ladekabel und dann dabei gearbeitet. War richtig, richtig geil und das ist auch die Serie. Ich glaube, die kennt sowieso fast jeder, aber wer sie nicht kennt, kann man sich nochmal reinstürzen.
Ich glaube, viele, also gerade so, ich habe auch ein paar jüngere Kollegen, die sind dann so, ja, die ist mir zu alt. Weil du siehst ja halt direkt von der Aufmachung her, ja, dass es halt nicht das Moderne ist und dann sind die Leute direkt abgefuckt. Ich habe Breaking Bad auch gesehen, auch komplett mittlerweile, muss ich an der Stelle sagen. Also es kommt selten vor, dass ich mal eine Serie finische. Und ich fand bei Breaking Bad einfach überkrass, nennt es jetzt mal Character Development, also die Art und Weise, wie sie die Person inszeniert haben, habe ich selten bei einer Serie so gut gesehen wie bei Breaking Bad. Das war richtig, richtig krass. Also kann ich auch auf jeden Fall nur empfehlen. Ich denke, dass wenn 90% der Leute die Serien gucken werden, die wahrscheinlich schon gesehen haben. Aber gibt es auch eine dicke Empfehlung von mir. Finde ich schon mal sehr, sehr geil.
Ich finde das so krass, man denkt da über so, so viele Folgen und Staffeln, okay, eigentlich kann jetzt gar nichts mehr so Krasses passieren, aber irgendwie kommen diese Plot-Twists kommen einfach so automatisch aus dem Leben der Menschen. Ich finde das einfach richtig genial gemacht, fühle ich total.
Gut gemacht und es ist auch so eine Handlung, normalerweise checkst du immer bei so Sachen recht schnell, okay, jetzt wird das passieren und da ist einfach, es ist alles sehr generisch und es wirkt alles auch sehr, sehr positiv, also sehr, sehr gut am Ende. Deswegen, auf jeden Fall, gehe ich voll mit.
Ja, du hast gerade schon gesagt, du hast keinen, oder dir geht's bei Filmen ähnlich. Hättest du denn zumindest einen, der da reinkommen würde, also den du empfehlen würdest?
Ich will ja dir Dinge empfehlen, die man sonst vielleicht nicht so auf dem Zettel hat. Ich muss einmal ganz kurz Aufnahme. So, nachdem wir ein paar Soundprobleme haben oder hatten, die wir aber jetzt hoffentlich überwunden haben, ich war am Anfang wahrscheinlich ein bisschen zu leise, gehen wir jetzt weiter zu meinem Lieblingsfilm und ich kann euch da eine Sache empfehlen. Paul, ich weiß nicht, ob du das fühlst, aber ich liebe Pixar-Filme. Nicht Disney-Filme, okay. Ich liebe Pixar-Filme. Pixar-Filme sind einfach die coole Version von Disney-Filmen.
Ja, das weiß ich jetzt noch nicht, wo das hinausläuft, aber ich finde beides eigentlich sehr ähnlich. Ich meine auch, dass Pixar zu Disney mittlerweile gehört.
Ja, aber Pixar macht den coolen Stuff. Zum Beispiel, ich habe mir drei Sachen rausgeschrieben. Cars, Vaiana und Alles steht Kopf. Das sind drei absolute Banger-Filme, for real. Egal wie alt ihr seid, egal in welchem Kontext, zieht euch diese Filme rein. Es ist so geil. Ich liebe solche Filme.
Ja, sehr gut. Das ist auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Ich glaube, ich wäre eher bei, wenn es wirklich um Filme geht, dann um so Filmreihen wie Star Wars, Harry Potter oder sowas. Wenn man das noch als, ja, es ist halt kein einzelner Film, aber es sind halt mehrere Filme.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das dazu zählt, aber ich glaube, das wäre, wenn dann meins, was ich wählen würde.
Star Wars wäre bei mir auch ganz oben mit dabei. Ich finde Star Wars auch überkrass. Großer Star Wars-Fan.
Das ist mir zu alt.
Und Serie. Meine All-Time-Lieblingsserie ist Stranger Things. Ich finde Stranger Things ist überkrass. Also die habe ich brutal geliebt, aber das ist halt auch so ein klassisches Ding. Kommt jetzt aber nächstes Jahr, by the way, die letzte Staffel raus. Freue ich mich übel drauf. Ich habe selten in meinem Leben Serien wirklich gebinged, also wirklich so durchgesuchtet. Aber Stranger Things fand ich überkrass. Die habe ich, da konnte ich mich nicht bremsen mit gucken. Das war richtig geil.
Geil. Ist immer cool, wenn man so ein Gefühl hat. Wenn man immer weiß, okay, ich habe hier hab noch so viele Staffeln und so zu schauen, ja, das ist wirklich nice.
Da war ich auch echt richtig, da habe ich auch eine der wenigen Male in meinem Leben gegoogelt, wann denn die nächste Staffel rauskommt, weil ich die unbedingt weitergucken wollte. Ich fand die so krass. Und ist jetzt keine wirkliche Serie, aber ich habe vor so einem Jahr wieder angefangen, ein bisschen Anime zu gucken und schaue gerade wieder Naruto durch. Und Naruto ist einfach so geil. Also das gibt es sogar auf Netflix. Ich werde wahrscheinlich fast alle Netflix haben. Da könnt ihr es auch gucken. Da müsst ihr euch irgendwie hier Crunchyroll oder was weiß ich haben. Naruto gibt's. Gerade die ersten Staffeln auf Netflix. Ich liebe Naruto. Ich habe auch eine Naruto-Handyhülle. Also nicht von Naruto selber, sondern von Itachi. Aber ich finde einfach Naruto, dieses Genre, so übertrieben geil. Ich lieb's.
Geil. Sehr gut. Ja, da bin ich komplett raus bei Anime. Ja. Da kriegt man nicht mehr mit.
Verständlich. Hast du sonst noch irgendwas? Irgendeine random Film- oder Serienempfehlung?
Hab ich noch was? Ich habe, wo du gerade gesagt hast, hier so komplett am Stück weghauen. Ich weiß, das haben wahrscheinlich auch schon wieder alle gesehen und ich habe ja auch einfach nicht viele Serien geschaut, aber mir ging das besonders am Anfang bei Walking Dead so. Das habe ich auch, ja. Habe ich auch nicht komplett geschaut, weil das einfach nur noch absurd war. Das war so das Gegenteil von Breaking Bad. Mhm. Da hat sich irgendwie alles so entwickelt, dass es immer unschaubarer wurde.
Yep.
Und bei Breaking Bad ist eher so andersrum. Man braucht am Anfang ein bisschen, um reinzukommen, aber dann wird es richtig geil.
Same.
Ja, und ja. Bei Walking Dead, die habe ich auch hart weggesuchtet, die ersten, weiß nicht, locker 4-5 Staffeln oder so. Also, das wäre eine Empfehlung, wer es noch nicht geschaut hat.
Ich weiß auch nicht mehr, wie viel es ganz genau war, aber ich habe die ersten Staffeln von The Walking Dead auch sehr, sehr enjoyed. Ich habe die damals immer noch im Fernsehen geschaut, wenn die kamen. Ja, richtig drauf gefreut. Ja, ja. Und dann ist das aber irgendwann kam da so ein riesen Drop-off, dass ich es gar nicht mehr gefeiert habe und habe auch die letzten Staffeln überhaupt nicht gesehen. Also, keine Ahnung, was da noch passiert. Ich habe, glaube ich, bis Staffel 6 oder so geschaut. Oder 5,
ja.
Oder irgendwie so.
Ja, die hat ja auch übel viele Staffeln, aber am Ende wurde alles ein bisschen komisch. Apropos komisch, Jakob ist nicht da.
Nee, wir müssen noch warten mit Insta-Fragen. Ich hab ein ganz brennendes Thema noch dabei.
Okay, hau raus.
Pass auf, ich habe letzte Woche auf dem Weg nach, wo war ich unterwegs?
Achso, Hamburg.
Nach Hamburg, ja. Habe ich Game Changer Podcast gehört. Eigentlich zu spät, aber ich wollte ihn trotzdem noch hören, weil ich es einfach interessant fand. Die haben am Ende einen perfekten Fußballer gebaut. Und ich habe hier oft genug schon Props an den Gamechanger-Podcast rausgehauen, aber was die da gebastelt haben, war absolut scheiße. Das war einfach schlecht. Muss man einfach sagen. Die Jungs, die haben, glaube ich, das krasseste Ball-Knowledge in Fußball-Deutschland, aber was die da als Fußballer gebaut haben, war einfach kacke. Und deswegen ist unsere Aufgabe jetzt heute, Paul, dass wir den wirklich perfekten Fußballer aus Bundesligisten bauen. Ohne Recency-Bias, ohne generellen Bias. Wir bauen jetzt den perfekten Fußballer.
Den perfekten Fußballer.
Als Beispiel, heißt, beste Grüße, ja. Brian, super sympathischer Dude, der hat bei Schuss Keke Top genommen. Und ich weiß, ich habe hier in Bremer sitzen, aber wenn du Harry Kane in der Bundesliga hast, ist das bodenlos, Keke Top mit dem besten Abschluss zu nehmen. Aber da kommen wir jetzt zu. Also, hast du die Folge gehört überhaupt?
Nein, habe ich nicht. Also, ich höre den Podcast auch generell nicht.
Okay, es gab, No disrespect. Es gab 6 Kategorien.
Wir haben, ja, for real. Wir also haben die Schuss. Vorbereitung auf den Podcast hier reicht.
Ja, deswegen sage ich ja auch immer, also ich konsumiere echt wenig anderen Fußballstuff, weil ich so viel mich mit der Bundesliga auseinandersetze, dass ich dann irgendwann auch mal genug habe. Wir haben den Schuss, wir haben Physis, wir haben Tempo, wir haben Passen, wir haben Defending, wir haben Dribbling. Und wir gehen das einfach nach und nach durch. Ich zeichne hier mit und da werde ich auch versprechen, das wird auch auf Insta gepostet werden, der perfekte Fußballer aus uns fusioniert. Ich meine, sowas hätten wir sogar schon mal irgendwann gemacht, wenn ich mich richtig
erinnere. Ich glaube, das haben wir schon mal.
Ja.
Und das ist so ein Bild zusammengekürzt.
Ja, so richtig cursed.
Ja.
Ja, das machen wir wieder. Also, wir beginnen mit dem Schuss. Also, wenn du einen Fußball in der Bundesliga wählen müsstest, wer hätte den besten Schuss insgesamt? Nicht nur Abschluss, sondern den besten Schuss generell.
Ja, Schuss ist natürlich relativ, ne? Ich meine, Kane macht alles weg, was irgendwie im 16er ihm auf den Fuß fällt. Mhm. Aber, ja gut, Freistoß-Tor hat er auch schon gemacht, ne?
Deswegen, ja. Also ja, für mich ist beim Schuss wichtig. Timing, Finishing-Qualität. Ich finde aber auch Dinge wie Schusstechnik wichtig, Schusskraft. Also da gibt es viele Faktoren, die da reinspielen können.
Für mich gibt es Tore, die Harry Kane nicht schießen könnte, finde ich. So ein Schlenzer hinten rein, da seh ich Kane dann doch irgendwie nicht. Klar, weil du Freistoß ist natürlich auch eine Qualität. Wen ich direkt im Kopf habe, also wenn er richtig in Form ist, Leroy Sané.
Oh, geil. Gefällt mir. Leroy Sané hat auch ein gutes Abschluss, also hat auch generell einen guten Abschluss. Der hat nicht nur eine geile Technik, der finisht auch sehr gut, wenn er in der Box zu Abschlüssen kommt.
Das Problem, da fliegt auch viel dran vorbei, aber das liegt meistens an seiner Form, finde ich. Wenn der in Form ist, dann macht er jeden rein.
Ja. Ich würde trotzdem mit Harry Kane gehen, weil er 5-Star-Weakfoot hat. Also Harry Kane macht halt, also du kannst Leroy Sané kann keine Kopfbälle, Leroy Sané kann nichts mit rechts außer stehen. Und
aber gehören Kopfbälle dazu?
Ja, Abschluss halt einfach generell. Ja, muss jetzt nicht um den Kopf.
Ja, okay. Rein.
Wenn wir nur Schusstechnik machen, dann brauche ich aber trotzdem so wenigstens so ein bisschen Beidfüßigkeit. Und ich bin da Captain Obvious bei Harry Kane. Für mich fährt da eigentlich kein Weg dran vorbei.
Ja, dann nehmen wir Harry Kane.
Traum. Also, unser Schuss ist Harry Kane und nicht Keke Top. Wir haben Physis. Also quasi der physischste Spieler der Liga. Das
jetzt geht's wieder an unsere Lieblingsspieler.
Jetzt haben wir wieder dieselben, ja. Ich glaube, die ersten zwei, die mir direkt in den Kopf kommen, sind Jonathan Tah und Victor Boniface.
Und Jeff Chabot.
Chabot hat auch eine krasse Physis, ja. Chabot ist halt reckless. Also der wirft sich halt auch mit dem Körper irgendwo rein. Ich glaube, der könnte aus Vollsprint gegen den Pfosten laufen, dann wird das Tor zusammenbrechen und er wird nicht mal mit den Augen.
Das ist ein geiles Bild, ja. es ist schwierig. Ich meine, sagen wir mal, du hast jetzt mal Musch vorne, der kriegt einen langen Ball und dann steht keine Ahnung, wer hinter ihm. Jeder Innenverteidiger, ich weiß nicht, die dann so auseinanderzuhalten, was Physis betrifft, ist schwierig.
Ja, ich mag halt auch so Abwehrhünen. Also ich würd tatsächlich zwischen Tah und Chabot entscheiden. Sind für mich auch die zwei, die für mich da am physischsten sind. Die meiste körperliche Präsenz mitbringen.
Ich finde sogar teilweise auch Stürmer krass physisch. Also wenn ich auch an Girassi oder so denke.
Ist absurd eigentlich, obwohl deshalb eigentlich ist er voll der Spargel-Tarzan. Also er hat ja wirklich gefühlt null Muskulatur, aber der setzt seinen Körper halt perfekt ein und kriegt halt die Masse, die er mitbringt, allein durch Körpergröße perfekt in so Zweikämpfe rein, das stimmt.
Ja, aber von mir aus können wir mit Tah gehen. Ich glaube, das ist der einfachste Call, aber den nennen wir sehr oft.
Ey, dann lass Chabot nehmen, come on. Nehmen wir Chabot.
Ja.
Finde ich geil, weil ich würde sogar beide, was Physis angeht, auf ein ähnliches Level packen. Das passt mir eigentlich ganz gut. Ich glaube auch, dass Chabot sogar noch mal ein bisschen besser im Kopfball ist. Also Tah macht, glaube ich, mehr Tore, aber wenn ich so, wer gewinnt einen Luftzweikampf, da bin ich noch eher bei Chabot als bei Tah.
Ja, gut, das stimmt.
Ja, alright. Dann haben wir Chabot mit der Physis. Als nächstes haben wir Tempo, quasi einfach der schnellste. also ich finde zum Beispiel einfach so lineare Speed nicht impressive. Ich würde zum Beispiel nicht Gerrit Holtmann nehmen. Ich finde, der hat kein beeindruckendes Tempo. Für mich gehört auch so ein bisschen Bewegung mit dem Ball dazu und wie er sich insgesamt bewegt, wann er die Sprints macht und so weiter. Es muss schon ein bisschen mehr als reine Endgeschwindigkeit sein, finde ich.
Ja, aber dadurch, dass du dich auf dem Tempo-Stat abhebst, muss es schon primär das reine Tempo sein.
Ja, ja. Ich denke zum Beispiel an Fonzi Davis direkt.
Ja, ich auch.
Perfekt. Dann locken wir den eh schon mal
ein. Ja.
Weil ich finde, Davis ist halt so jemand, der hat halt ein gottlosen Antritt, der hat ein geisteskrankes Endtempo und weiß noch, wie er zu laufen hat. Also das ist auch einfach sehr athletisch, haben wir auch schon oft drüber geredet, bei sämtlichen Athletikfragen nehmen wir immer Fonzie Davis. der macht es einfach verdammt geil. Deswegen.
Ich nehme lieber 100 Davis Meter als 30 von Pong Meter.
100%. Ja, ja. Also Davis würde auch, der würde mit dem Afterburner wird der Frimpong komplett auseinanderschrauben auf 100 Meter. Die ersten 30 würde wahrscheinlich Frimpong ziehen, aber dann wird Davis locker gewinnen. 100%.
Ja.
Right, passen. Passen ist auch sehr schwierig zu 1.
Kimmich.
Okay, fair.
Es gibt keinen Pass, den Kimmich nicht spielen kann. Also da muss ich für meinen Boy hier reinspringen.
Ja.
Aber da fällt mir kaum einer ein, der das so gut kann.
Ich bin auch ein Scan-Fanatiker. Und Kimmich hat, glaube ich, auch die krasseste Übersicht. Es kommt gleich noch was anderes. Also, die hatten so Fußball-IQ drin, das finde ich irgendwie lame, habe ich lieber Pace reingenommen. Bei Fußball-IQ hätte man wahrscheinlich aber auch Kimmich nehmen können. Ja, wir nehmen auf jeden Fall passen. Joshua Kimmich bin ich eigentlich direkt voll dabei. Zum Beispiel Granit Xhaka ist auch so ein Volume-Passer, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ein Kimmich nochmal diese unmöglichen Bälle spielen kann und nochmal gerade auf Distanz mehr Präzision drin hat als ein Granit Xhaka. Nicht viel. Ja. Aber so Ping-Bälle, die spielt Kimmich halt, der spielt dir 100 Bälle und alle 100 kommen an.
Ja, stell dir mal vor, Kimmich wäre nicht in einer Mannschaft, die gefühlt immer nur um den 16er rumsteht, sondern in einer Mannschaft wie Frankfurt oder so, wo der mal wirklich Platz hat, um Bälle zu spielen. Das wäre crazy.
Das wäre richtig krass, auf jeden Fall. Gut, dann haben wir Kimmich, also unseren Passspiel. Dann haben wir noch zwei Dinge übrig. Einmal Defending, so generelles Verteidigen einfach. Das Schlimme ist, wir haben halt den Nico Schlotterbeck-Fanclub hier gerade sitzen, ne? Das
Boah, ja, das ist ein sehr guter Call. Das ist zwar oft, kann immer mit Tendenz zu Harakiri, aber.
Ich habe auch noch Kim auf dem Zettel.
Ich habe noch Palinja auf dem Zettel.
Oh, geil. Geil. Ja, das ist einfach die richtige Antwort, Paul. Nein, das ist einfach die richtige Antwort. Palinja in zwei.
Oder noch Emre Can.
Ja, eher nicht. Außer du willst rote Karten sammeln. Palinja in Zweikämpfen ist, glaube ich, der beste Spieler in der Bundesliga. Also wenn du quasi jeden da reinpackst und du sagst, wer gewinnt dir jetzt den Bodenzweikampf, würde ich immer Palinja nehmen. Das ist ein sauguter Call.
Ja, und selbst in Luftzweikämpfen mit der Größe und so, ich glaube, ja, Palinja. Defensiv ist, kann der mit der Stärkste sein, auch wenn man nicht so viel jetzt gesehen hat in den vergangenen Spieltagen erst.
Gefällt mir, Palinja ist unser Mann. Und abschließend haben wir noch Dribbling, also generelle Dribbling-Qualitäten.
Boah, ich weiß gar nicht, wer da aktuell ganz oben ist. Ich weiß nur, dass es immer in der Vergangenheit, wo ich SCSB noch sehr viel gehört habe, war es immer Davis.
Ja gut, bei Davis ist aber eher weniger so dieses Dribbling, sondern zurück zum Thema dieses Pace-Ding. Weil wenn der den Ball einfach vorbeiliegt, dann hältst du den nicht. Aber ich finde eher so Footwork-mäßig, dass die halt gut am Ball sind, finde ich dann richtig, richtig geil.
Ja.
Liga Insider hat zum Beispiel direkt Jamie Gittens genannt. Check ich. Ich finde aber trotzdem, also für mich ist Jamal Musiala.
Ja, okay, ja. Habe ich ja ganz vergessen. Also, da gibt es für mich auch keinen anderen.
Ja. Ich finde auch, Musiala dribbelt nochmal krasser als Wirtz. Wirtz hat die bessere Technik und Ballkontrolle, hat mir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Also, für mich ist Wirtz der bessere Techniker, aber der bessere Dribbler oder der beste Dribbler der Bundesliga ist Jamal Musiala.
Wirtz hat für mich ein besseres Spielverständnis als.
Das Musiala. Auf jeden Fall auch. Ja, ja. Wirtz halt auch eher der Spielmacher. Musiala ist eher so der in Situationen reingeht, der Räume öffnet, der Abschlüsse sucht. Ja.
Ja, da muss Musiala, also der ist so einzigartig, der Mann.
Perfekt. Dann haben wir Abschluss, Harry Kane, Physis, haben wir Chabot, Tempo haben wir Fonzie Davis, Passen haben wir Kimmich, Defending, Palinja und Dribbling, Jamal Musiala. So, lieber Gamechanger-Podcast, so baut man den perfekten Fußballspieler.
Sehr gut. Kommen wir wieder zurück. Apropos komisch, Jakob ist nicht da. hier sehen wir uns das zweite Mal. Ich habe die Insta-Fragen übernommen und habe mir da mal die besten drei mit rausgesucht. Besonders auf die letzte bin ich gespannt, aber ich fange erstmal mit tobi.n-p an. Und zwar, laut deiner Meinung, welcher Trainer der Bundesliga hat den besten Style?
Ich fände es lustig, wenn er Bundesliga geschaut hat, weil wir haben am Ende darüber geredet.
Genau das. Ja. Er hat nämlich noch Referenz mit Bundesliga gemacht. Okay, ich habe es noch nicht gesehen gehabt.
Ja, Etienne hat am Ende über Ole Werner abgeraged. Da musste der reinziehen. War sehr funny.
Weil er mal Trainingsanzug anhat oder
was? Ja, genau.
Frechheit.
Und er hat gesagt, er kann keine Trainer ernst nehmen, also Etienne von Bundesliga, kann keine Trainer ernst nehmen, die Anzug, also die Jogginganzug tragen. Er will da so ein bisschen Klasse am Spielfeldrand haben. Da haben wir am Ende so 10 Minuten über Trainer-Outfits gerantet.
Tobi und er seid dann safe bei Xabi Alonso gelandet.
Ja, so ungefähr. Und bei Carlo Ancelotti. Tobi Escher hat zum Beispiel, was hat er rausgehoben gehabt? Er fand Marco Rose-Style sehr cool. check ich. Mhm. Marco Rose sieht halt einfach so ein bisschen cool aus. Es ging darum, nicht was wir tragen würden, sondern wo wir sagen würden, der hat den besten Style am Spielfeldrand, ne?
Ja, genau. Boah, hab ich noch also nie. Also ich finde es halt, es gibt viele Trainer, besonders Marco Rose, die stehen auch sehr, sehr viel vor der Bank. Wenn ich jetzt an manch andere denke, wie zum Beispiel in Hasenhüttel oder so, ich habe das Gefühl, die sitzen so viel, dass man deren Erscheinungsbild gar nicht so wahrnimmt.
Ja, check ich. Hasenhüttel habe ich auch, glaube ich, noch nie an der Seitenlinie gesehen, jetzt wo du es sagst.
Ja, zum Beispiel Marco Rose, den sieht man halt immer rumragen, immer beim vierten Offiziellen, der rennt die ganze Zeit durch die Gegend, ist am Rumwinken und so. Ich glaube, der sitzt keine Sekunde. Ja. Wenn er noch in der Bundesliga Trainer wäre, dann hätte ich Nagelsmann gesagt, weil es komplett weird ist, aber ich finde es immer geil.
Diese weiße Jacke, die hat sich so eingebrannt bei mir, diese eine komische, riesige, weiße Stadionjacke ist crazy. Also, wenn wir das in Best Dressed aufteilen, würde ich Gary Sioane nehmen. Der sieht immer sehr clean aus. Alonso auch, aber Alonso sieht immer so ein bisschen aus, als wäre er bei den Schwiegereltern zum Essen eingeladen.
Jo, Jess Torup auch, der sieht immer aus wie so ein Staatsanwalt.
Ja, oh mein Gott, da habe ich immer Schiss. Ja, ja. Die sieht aus wie so ein Bösewicht im Actionfilm. Best Dressed würde ich Sioane nehmen. Und mir persönlich am besten gefällt so dieses Company-Ding. Also einfach authentisch, irgendwie auch cool, aber jetzt auch nicht mega overdressed oder mega underdressed. Ich finde Company tipptopp, wie der aussieht am Spielfeldrand. Aber ich bin auch kleiner Company-Fanboy. Von daher ist das, glaube ich, damit auch viel zu erklären.
Ich glaube, ich wäre trotzdem bei Alonso. Also verständlich. Obwohl ich diese Trainingsanzüge, mal ganz ehrlich, ich finde es cool, wenn man sich nicht so krass abhebt jetzt vom Rest und da irgendwie wie der, ja, weiß ich nicht, wie der Macker da auf der Bank sitzt und alle anderen da in ihren Trainingssachen und dann sitzt da einer mit dem Anzug dazwischen. Ja, fühl ich auch nicht so richtig. Auch in der Champions League finde ich es manchmal immer so ein bisschen übertrieben elitär. Ist auch nicht so mein Fall, muss ich sagen.
Ich spoilere dir jetzt so ein bisschen Bundesliga weg, aber ich habe am Ende gesagt, ich brauche das. Wenn ich so einen Carlo Ancelotti an der Seitenlinie hätte, das motiviert mich nicht. Ich brauche so einen Bo Henriksen, der wie ein Rumpelstilzchen auf und ab rennt, dann renne ich 3 Kilometer mehr. Also ich brauche so Leute.
Ja. Gerne. Ja, sehr gut. Machen wir weiter mit der nächsten Frage und die geht einigermaßen ins Detail, aber als ich so drüber nachgedacht habe, ist sie halt wirklich berechtigt zu stellen und zwar, wenn alle fit sind beim FC Bayern, wer macht denn mittlerweile den Rechtsverteidiger?
Sehr gute Frage. Ich glaube, wir können uns da recht gut drauf einigen, dass wir beide sagen werden, dass Fonzie Davis absolut gesetzt ist. Das heißt, Rafa wird um diese Rechtsverteidigerposition konkurrieren. Sascha Boey sehe ich da komplett außen vor, kann ich direkt sagen. Das ist absolut no chance, dass der sich da wieder reinspielt. Das wäre eh nur was gewesen und selbst da hat er dann im zweiten Spiel schon nicht mehr gespielt, als ein Stanisic verletzt war. Stanisic und Rafa sind halt vom Player-Type gar nicht so unverschieden. Sind halt beides mit dem Ball am Fuß sehr starke Spieler. Ich glaube aber, dass wenn du die Möglichkeit hast, einen Rechtsfuß auch als Rechtsverteidiger zu spielen, dass wenn du zwei relativ ähnliche Spielertypen hast, und ich finde Stanisic sogar in der Auf- und Abbewegung noch mal ein bisschen besser, weil mir Rafa teilweise zu unathletisch ist, glaube ich tatsächlich, dass Stanisic da den Posten machen wird und Rafa dann eher so ein bisschen wieder als Allzweckwaffe genutzt wird, egal auf welcher Position halt gerade Bedarf ist. Sehe ich gerade Stanisic. Wenn er wieder fit sein sollte, wo ich auch eher von der Rückrunde ausgehe, könnte er oder wird er meiner Meinung nach den Rechtsverteidiger geben bei Bayern.
Ja, sehr gut möglich. Kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, Guerrero ist offensiv der coolere. Also in der Bundesliga vielleicht die bessere Wahl, aber besonders in der Champions League sehe ich dann auch eher einen defensiv starken Stanisic, der ja letzte Saison bei Leverkusen richtig gereift ist. Freue ich mich sowieso, den bald mal im Bayern-System zu sehen. Bin mal gespannt, wie er da reinkommt. Bis jetzt hat man das ja noch nicht so mitbekommen. Mhm. Wie gesagt, eine kleine speziellere Frage, weil ist mir jetzt so spontan auch nicht direkt eine Antwort eingefallen. Und als viertes, meine letzte Frage von Christoph Paydal. Und zwar bauen wir jetzt uns ein Bundesliga-Team, was du ja sowieso schon mal am liebsten magst. Und zwar dürfen in diesem Team nur Spieler sein, die bei Liga Insider nicht gelistet sind. Weder als Startelf-Option noch als Pfeil. Und die auch nicht verletzt sind. Also die dürfen aktuell mit der Startelf nichts zu tun haben, sind aber fit.
Also wir bauen quasi ein Team aus zweite Reihe Spielern.
Aus Bankspielern, genau. Und das war auch seine Frage oder seine Antwort, aber ich habe das nochmal so verfeinert, dass man wirklich Vorgaben hat.
Darf der hinter einem Pfeil sein?
Nee, auch nicht. Also der darf nichts mit der Startelf zu tun haben.
Das ist tough. Und wir bauen jetzt das bestpunktendste Team dann sozusagen.
Ja, genau. Das Team, was du ins Rennen schicken würdest.
Okay, crazy. Geile Frage. Das wird lustig.
Wer ist der beste zweite Torhüter?
Meier, weil Kobel immer ausfällt.
Ja, gut möglich. Also, ja, okay. Stimmt. Stimmt.
Also, wir könnten auch auf Finn Dahmen gamblen, aber ich glaube, Labro wird jetzt mittlerweile die klare Eins. Nee, Omlin, Bro. Oder hat der einen Pfeil? Er hat keinen Pfeil, wir nehmen Omlin.
Ich hatte Van de Voort noch im Kopf von Leipzig, der ja sowieso schon um die Startelf konkurriert hat mit Kulaschi.
Glaubst du? Ich glaube nicht, oder?
Ja, das war doch am Anfang der Saison immer so. Also ja, jetzt aktuell jetzt nicht,
ja,
aber...
Kulaschi ist ja klar gesetzt, wenn er nicht verletzt ist. Bei Omlin ist halt wirklich das Potenzial, dass der auch recht zügig wieder in die Startformation reinkommt.
Ja gut, das stimmt. Das stimmt.
Right. Jonas Omlin, Edis. Ich bin direkt auf Leverkusen gegangen und alle Positionen, wo potenziell Bankspieler interessant wären, haben einen Pfeil und alle Spieler sind gelistet. Das heißt, es bringt uns halt gar nichts, irgendjemanden von Leverkusen zu holen, oder?
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Ja, VfB Stuttgart gilt, glaube ich, genau dasselbe. Könnte jetzt auch ein alter Kiel nehmen, perspektivisch gesehen, aber weiß ich jetzt auch nicht.
Ich würde einen Eric Dyer von Bayern in Ring werfen. Eric Dyer
ist crazy.
Ja, aber die Erfahrung, die er mitbringt und rein so als Innenverteidiger fürs Team.
Sané ist auch nicht gelistet. Das sind halt so Spieler, die musst du halt mit reinnehmen, weil selbst wenn er jedes dritte Spiel macht, punktet er halt besser als ein 50-50-Spieler von Bochum oder so.
Ja, und bei Bayern sind halt so ein paar, da ist die Struktur klarer. Du hast ja eben schon gesagt, bei Leverkusen sind alle dahinter halt noch offen. Aber bei Bayern kannst du halt sagen, okay, wir nehmen Goretzka, Dyer und Sané und haben dann schon mal einen guten Chor so an Mannschaft zusammen.
Wollen wir Pavlovic noch nehmen? Der ist nicht mehr als verletzt gelistet. Den könnten wir auch nehmen.
Okay, got it.
So. Schön ganz Bayern bauen hier. Nee, Goretzka würde ich tatsächlich nicht nehmen, aber dann nehmen wir stattdessen Pavlovic, wenn du willst. Dann haben wir Sané, Dyer und Pavlovic von Bayern und dann ziehen wir weiter, bevor wir jetzt nur Bayern-Bankspieler nehmen. Bei Leipzig. Könnte auf einen Uitraogo gehen. Der wird mit Sicherheit auch mal seine Einsätze bekommen auf der Halbposition. Jetzt gerade, wenn jetzt noch ein paar englische Wochen sind und Xavi fällt ja noch das komplette restliche Jahr aus. Ich meine, Haidara könnte auch eins vorschieben, aber Uitraogo fände ich da, glaube ich, gar nicht so uninteressant.
Ja, verstehe ich.
Können wir noch weiterziehen, den halten wir uns mal im Hinterkopf. Sonst habe ich nämlich nichts bei Leipzig.
Ja, bei Dortmund brauchen wir nicht gucken. Ja, da steht alles in der Startelf, der verspielen kann.
Sein, da steht eh die komplette Startelf.
Rochan könnte man mitnehmen, der ist nicht verletzt.
Hör mir auf. Nee, das machen wir nicht. Du als alter Adeyemi-Besitzer, jetzt ja nicht mehr, aber würdest du jetzt Adeyemi kaufen?
Das habe ich mir auch gedacht, als er bei uns über den Markt gegangen ist. Ja, ich glaube, dass also sobald er wieder topfit ist, spielt er auch. Aber das spielt ja, er halt wieder nicht lang.
Ja, also, das ist ja das Problem. Also die Frage ist halt, okay, selbst wenn er jetzt nach der LSP zurückkehrt in den Kader, ist die Frage, wann hat er wieder Adeyemi-Niveau? Also wann ist er überhaupt wieder so richtig ready und auch in einer geilen Form? Ich glaube, das wird schon mal ein großes Problem werden. Und dann, jetzt aktuell wäre er da gefühlt darauf angewiesen, jede Woche dreimal zu spielen. Und wir kennen seine Verletzungshistorie. Ich glaube, das wäre nicht so geil. Ich habe mir überlegt, ob er für unser Team jetzt hier noch interessant wäre.
Ich finde ihn interessant, weil er fit ist und ich finde, er kommt immer relativ schnell wieder in Form. Also,
nee, ich gar nicht. Das sehe ich komplett anders. Da haben wir damals schon drüber debattiert, als du ihn hattest.
Ja, weil er ständig wieder angeschlagen ist und dann wieder ausgebremst wird.
Yes, what? Okay, also wir packen ihn trotzdem mal hier in die Elf mit rein, weil das passt einfach zu gut.
Dann, ich hätte von Frankfurt noch Ebimbe und Matanovic.
Boah, Ebimbe fühle ich gar nicht, Matanovic finde ich geil.
Okay, gut. Dann haben wir zumindest einen.
Matanovic packe ich auch mit rein. Ich schreibe das parallel auf hier.
Ich auch.
Perfekt. Hoffenheim unter neuem Trainer jetzt könnte interessant werden. Wenn das so interessant ist, können wir wahrscheinlich auch aus der Offensive nehmen. Berisha, Tabakovic, aber die fühle ich jetzt auch nicht so unbedingt.
Nee. Sind doch alle als Optionen noch gelistet. Ja. Also.
Let's go. Gehen wir weiter. Ja. Heidenheim gibt's auch nichts. Bremen, willst du noch einen Innenverteidiger reinwerfen? Pieper? Oder ist Jung jetzt wieder fest im Sattel?
Ja, Jung, also ja, es geht ja darum, dass wir eine Elf ausstellen, die gut performen würde. Also nicht die realistisch noch reinrutschen können, sag ich mal so.
Ja, nee, ich dachte, es geht darum, dass wir eine Elf bauen, wenn du die jetzt bis Ende der Saison in Kickbase stellen würdest, willst du das Maximum an Punkten damit holen?
Ach so, nee, also ich meinte das so, dass wir eine Elf aufstellen, die halt so an sich gut performen würde, aus Bankspielern.
Ich habe komplett anders gedacht. Ich dachte, es geht darum, guck mal, das ist scheiß Kickbase, vercrackt das Brain. Ich dachte, es geht einfach nur darum, 11 Spieler zu stellen, mit denen du am besten in der Liga konkurrieren könntest, die nicht in der Startelf gelistet sind.
Ja, nee.
Okay, perfekt, dann muss ich jetzt aber auch einmal umdenken. Dann hätte ich zum Beispiel auch einen Ebimbe interessanter gefunden. Aber Adeyemi, Matanovic können wir von mir aus trotzdem drinnen lassen.
Ja, die Bayern sowieso.
Ja.
Und ein Omlin im Tor ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Also ja, so verkehrt war das sowieso noch
okay,
nicht.
Okay, Deal. Dann einmal Flip in meinem Brain. Dann machen wir das jetzt einmal so weiter. Würdest du Pieper denn reinpacken? Ja, nicht, oder?
Nee, nicht wirklich.
Okay.
Nee, ich glaube nicht.
Alright.
Ich glaube, Köln ist auch mit drin gelistet. Okay, scheiß auf.
Freiburg. Nehmen wir Mittelfeldchef Chico Höfler mit rein. Bisschen Erfahrung.
Yes, das ist richtig gut.
Ja, Mann. Gefällt mir. Man könnte noch über Rosenfelder nachdenken, weil der wirklich gut ist, aber lassen wir am besten auch mal noch offen und gucken, was da noch an potenziellen Innenverteidigern reinkommen könnte.
Da kommt jetzt, glaube ich, nicht mehr ganz so viel. Das ist schon relativ fortgeschritten.
Hätten wir auch so noch Essondé?
Nee.
Statt Matanovic? Safe.
Nee, safe Matanovic.
Was? Nein, safe Essondé.
Boah, also wenn er bei Augsburg nicht mal startet,
ja, der hat letztes Jahr 20 Tore in der portugiesischen Liga gemacht.
Ja, der hat aber dieses Jahr noch gar nichts gerissen.
Boah, Matanovic war in der zweiten Liga gut und hat bei Frankfurt auch noch nichts gerissen, aus seiner Vorbereitung.
Ja gut, guck dir mal den Sturm bei Frankfurt an. Also, dass du da jetzt nicht unbedingt so viel Spielzeit bekommst, das wundert mich nicht.
Okay, fair, hast du gewonnen, lass mal Matanovic drin. Willst du einen Wolfsburg-Randspieler haben?
Nee.
Nö, same. Wollen wir Mainzer haben?
Da haben die meisten halt auch einfach Berechtigung, dass sie aktuell nicht spielen.
Ja.
Also bei... Okay, Stöger,
let's go! Ich schwöre, ich hab's genau im selben Moment gesehen, Mann.
Das ist eine Frechheit, dass Stöger in dieses Team kommt.
Pinkev. Ey, wir zocken das im 4-2-2-2 und dann spielen wir Stöger und Sané auf der Doppel-10.
Und Matanovic und Adeyemi vorne.
Genau.
Pavlovic, also wir brauchen zwei Außenverteidiger. Ja,
Pavlovic und Chico sind unsere Sechser. Eric Dier ist einer unserer Innenverteidiger und jetzt brauchen wir, wie du sagst, noch einen IV und zwei Außenverteidiger.
Hier hat man Leiner oder Netz als Option.
Also ich will, wenn wir mit dem Ansatz dran gehen, dann will ich auf jeden Fall Mukiele auf Rechtsverteidiger haben.
Ja gut, hat er sich nicht verletzt im Spiel gegen Stuttgart?
Das ist mal nicht verletzt gelistet bei Liga Insider.
Ja, dann packen wir den auch mit rein.
Right.
Als Rechtsverteidiger.
Perfekt. Dann noch ein Linksverteidiger und ein Innenverteidiger und dann haben wir alles.
Ich habe mir mal so Klammern Rosenfelder aufgeschrieben, weil der wirklich einfach stark ist.
Ja.
Den würde ich auf jeden Fall bevorzugen.
Es gibt auch so ein bisschen durch, aber.
Was mit Jan Kuto auf links?
Positionsfremd rein. Kann man aber theoretisch sehen machen. Wir können auch Henry Chase auf der Innenverteidigerposition holen.
Ja, das finde ich besser.
Geil. Also, Chase it is. Und ja, Kuto, Linksverteidiger.
Oder weil er mir in dem einen Spiel gut gefallen hat, von Stuttgart, der Hendricks.
Ja.
Auf der Linksverteidiger. Mal was probieren. Mal den jungen Spielern eine Chance geben.
Also ganz ehrlich, der gefällt mir besser als Jan Kuto dieses Jahr bisher. Jan Kuto hat noch nicht viel gemacht, was irgendwie impressive war. Lass Hendricks nehmen, gefällt mir, finde ich gut.
Nice.
Geil. Sehr gut. Dann lese ich einmal vor. Wir spielen das Ganze im 4-2-2-2. Im Tor haben wir Jonas Omlin, dann haben wir Hendricks, Dier, Chase und Mukiele in der Verteidigung. Chico Höfler und Pavlovic sind unsere beiden Sechser. King Kev Stöger und Leroy Sané auf den beiden Halbpositionen. Dann Adeyemi und Igor Matanovic vorne drin. Gefällt mir. Gute Elf.
Das ist ein wildes Team.
Ja, Mann, aber ist gut.
Das wäre was für deine Bundesliga All-Star-Games.
Ja.
Stöger, der Bankspieler, ey. Leck mich am Arsch.
Kann doch keinem erzählen, Mann.
Der hat nicht einmal mehr den Pfeil.
Fühlt sich eigentlich das Stöger-freie Leben an? Jetzt mal ehrlich. Fühlst du dich befreit oder hast du immer noch einfach so Hassgedanken, wenn du dran denkst?
Ich hab richtig Hass. Ja, also ich habe richtig... Also, ja, ich würde mich selbst aufregen. Also ich würde mich... Doch, ich würde mich mehr aufregen, wenn er jetzt auch die letzten 5 Spiele bis zum Reset oder bis zum Winter auf der Bank sitzt. Also ist mir egal, ob ich den jetzt abgegeben habe oder nicht. Ich finde es einfach trotzdem frech, dass er nicht spielt. Egal, ob mir dann die Punkte flöten. Imagine, der spielt jetzt nach der Winterpause wieder. egal.
Das wird sehr tricky. Imagine, der zockt jetzt die ganze Zeit nicht und dann hast du in der Winterpause die Überlegung, okay, der kostet nur noch, keine Ahnung, 15 Millionen und du hast den im Starter-Team oder so. Na gut, Starter-Team wird zu safe behalten, aber wenn er auf dem Markt wäre, was bezahlt man dann? Nimmt man den mit, geht man den Gamble ein. Ach, aber du, es ist noch alles sehr Zukunftsmusik. Da werden wir dann, wenn es soweit ist, drüber reden. Hast du noch Insta-Fragen?
Nee, das war's.
Perfekt, dann gehen wir rein in unser kleines Main-Topic. Und zwar haben wir uns überlegt gehabt, dass wir uns die Restprogramme aller Bundesligisten ansehen, weil mit Sicherheit auch unter anderem viele von euch mit einer Reset-Liga spielen werden, also dass sie im Winter zurücksetzen. Dafür erstmal ein kleiner Disclaimer, ist eine ganz coole Sache. Das Feature gibt es jetzt, glaube ich, seit 2 Jahren oder müsste jetzt die zweite oder dritte Saison, weißt du es zufällig? Müsste schon die dritte Saison, glaube ich, sein, wo es den Soft-Reset auch in der App offiziell quasi gibt.
Das weiß ich gar nicht. Ich meine, es wäre die zweite Saison. Kann aber sein.
Ich bin mir auch nicht mehr sicher.
Ich glaube, es gab erst letztes Jahr auch die Debatten um Reset oder nicht Reset und so. Ich glaube, das gab noch nicht davor. Aber ich bin kein Kickbase-Buch.
Die Bibel. Paul, die Bibel. Ja, auf jeden Fall gibt es offiziell in der App quasi ein Feature, dass du beim Reset auswählen kannst, dass ein Soft-Reset gemacht wird. Was bedeutet, dass die Punkte bleiben bestehen? Also wenn ihr zur Winterpause, keine Ahnung, 16.000 Punkte habt, dann startet ihr damit in die Rückrunde rein, aber Spieler werden genullt, Konto wird genullt und dann je nachdem, was ihr für einen Modus wählt, entweder euer Team wird auch genullt oder eben nur der Kontostand, dass ihr mit 200 Millionen reinstartet. Das könnt ihr frei wählen, ihr könnt auch einen Mix machen, ihr könnt in der Hinrunde oder was wir jetzt gespielt haben mit Teamzulosung spielen, dann aber im Winter sagen, hey, jetzt ist 200 Millionen Modus Zeit, das ist alles theoretisch gesehen möglich. Ist eine richtig coole Sache, wir machen das dieses Jahr jetzt auch das erste Mal in meinem Ligensystem. Und ich kann jetzt schon sagen, dass ich das absolut nur empfehlen kann, wenn ich mir jetzt schon den Markt angucke bei uns und es ist noch ein bisschen was da, aber es geht jetzt schon wieder so in den Bereich, ja, kommt schon nicht mehr so geiler Scheiß drauf und mit so einem Reset hast du einfach wieder einen doppelten Zyklus.
Das ist noch nett gesagt.
Ja, ich wollte es irgendwie schön ausdrücken, aber ja, es gibt mit Sicherheit immer noch was und man kann auch immer noch so ein bisschen gamblen, aber ich sag mal so, die wirklich guten Spieler, die auch immer spielen, sind alle weg, logischerweise. Und was du dir jetzt kaufst, ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Und durch den Reset hast du ja quasi diesen Zyklus nochmal komplett von vorne. Und das ist eine geile Sache. Deswegen an der Stelle schon mal wieder ein dicker Shoutout für diesen Reset. Kann ich jedem nur empfehlen. Ja, und dementsprechend wollen wir jetzt die letzten 5 Spiele aller Bundesligisten bewerten. Beziehungsweise einfach sagen, wer das schlechteste und beste Programm hat. Auf was ihr gamblen solltet und welche Spieler ihr euch dann dementsprechend dann auch für das restliche Programm einpacken könnt.
Genau so sieht's aus. Wollen wir mit den Flop-Teams oder den besten Teams bis zum Winter anfangen?
Lass gerne mit Flop anfangen.
Sehr gut. Machen wir Top 3 am besten?
Ja, passt.
Okay,
machen wir dann, Top 3 und Flop 3, das ist eigentlich perfekt.
Genau, dann fange ich mal mit meiner Flop 3 an, wenn das passt. Machen wir gleichzeitig nochmal das Profil von Gumni auf, weil er bei uns auf dem Markt ist. Und dann kann ich mir nochmal schön die Spiele anschauen.
Lord, Gumni ist Wahnsinn.
Gumni ist nämlich die perfekte Überleitung, weil bei mir Augsburg auf der drittletzten Position ist, was ja meine Punkte-Prediction quasi für die restlichen Spieltage angeht, was mit Augsburg eben auch mit den Kickbase-Punkten für mich einhergeht. Im Programm sind Bayern, Frankfurt und Leverkusen, was schon ein großes Problem ist. Und selbst die beiden Aufsteiger, also ich weiß nicht, es ist halt ein einziges Spiel jetzt gewesen bei Bochum, aber ich habe generell erstmal Respekt vor Hacking, weil der wirklich die Bundesliga kennt oder generell den deutschen Fußball, braucht man gar nicht so verallgemeinern. Ich glaube, dass der in Bochum noch was aus diesem Kader rausretten kann. Hat man jetzt auch in dem letzten Spiel gesehen, dass sah schon gut aus und da gegen Leverkusen zu performen, es war natürlich wieder ein Heimspiel und so, aber ich glaube, selbst das Spiel ist schwer und dann auswärts in Kiel ist auch nicht so cool. Deswegen ist Augsburg für mich ganz unten mit dabei und hätte ich jetzt Augsburger im Team, also bis auf den Torwart hätte ich auf die meisten keinen Bock, weil ich halt echt mit sehr wenig Siegbonus und noch weniger zu Nullbonus rechne. Deswegen, Augsburg finde ich echt nicht cool für die letzten Spieltage.
Ja, absolut. Also ich habe sie quasi auf der negativen Platz 2 sozusagen. Also es ist nicht die, für mich nicht die schlechteste Mannschaft, aber auch definitiv nicht eine gute Mannschaft. Also
ja.
Bin auch an dem Punkt, da ich sagen würde, da kann man eigentlich fast alles verkaufen. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Jeffrey Rauwe-Leo im Team. Da bin ich halt so, okay, der muss nicht unbedingt weg, weil der auch über Klärungsaktionen nochmal seine Punkte sammeln wird, aber ist jetzt auch kein geiler Spieler für dieses restliche
Programm. Ja, definitiv.
Wie du sagst, Torwart immer interessant, also bei dieser Flop 3 könnte eigentlich auf alle Torhüter gut gehen, weil die so viel auf die Hütte bekommen werden, dass das auch nochmal interessant sein kann. Ansonsten bin ich da auch ganz klar raus. Ja, für mich die schlechteste Mannschaft, um das abzurunden, damit das auch Sinn macht, ist Heidenheim.
Das ja.
Das ist wirklich bodenlos. Es ist wirklich richtig krank. Leverkusen, Frankfurt, Bayern, Stuttgart. Also sie machen dasselbe, was Bochum jetzt vor sich hatte. Das Ding ist, Heidenheim hat in den letzten 6 Spielen sogar nur einen einzigen Punkt geholt. Und das war 0-0 gegen Hoffenheim. Die sind katastrophal in Form. Die Mehrfachbelastung kickt ohne Ende. Ich sag wirklich straight up, ich würde jeden einzelnen Heidenheimer inklusive Torwart verkaufen. Weil was Kevin Müller da letzte Woche gezeigt hat gegen Wolfsburg, war auch eine bodenlose Kackleistung. Ich würde alles verkaufen. Egal, was ich von Heidenheim habe, es muss alles weg. 100%.
Ja, 100%ig. Kann ich nichts hinzufügen. Ich habe eben schon über Bochum mal gesprochen. Das wäre das einzig coole Spiel und das dann auch noch auswärts in Bochum. Ja. Ist für mich auch noch schwierig. An der Stelle nochmal Grüße an Jakob, der mir Schöpner für Chabot angeboten hat. League. Kommen wir später auch noch zu den besten Matchups. Also,
yep.
Das sind Angebote, die solltet ihr aber vielleicht in eurer Liga probieren. Nicht unbedingt bei uns, Jakob.
Das ist doch so gemein, Mann. Die Champions League ist so krank verschwitzt, Bro.
Ja,
allein,
genau,
dass mir gestern jemand meinen scheiß 500k-2-Torhüter für 600k wegkauft, weil er genau weiß, dass ich den haben will und dann irgendwie 200k Gewinn zu machen. Ich werde das aus Protest nicht machen. Ich fand, das war so ehrenlose Kackaktion. Ich werde den aus Protest nicht kaufen. Ich werde da schön mit angucken, wie er 100k Verlust macht. Und ich werde die genießen, als hätte er 10 Millionen Verlust gemacht.
Klippen und in den Champions League.
Von mir aus gerne. Da war ich richtig sauer, weil es einfach unnötig ist, Digga.
Ja, kann ich auch verstehen. Ich hab's auch nicht so gefühlt.
Wenn alle 2 Torhüter weggekauft werden, fair. Aber warum dann genau bei mir? Das ist halt todesunnötig, weil die Leute einfach mein Team durch YouTube auch Prominentesten im Kopf haben und genau wissen, dass ich den 2. Torhüter haben will. Unnötig as fuck. War ich richtig abgefragt. Einfach ehrenlos. Wirklich ehrenlose Aktion. Sag ich dir, wie es ist.
Ich nenne keinen Namen, aber Jakob war es nicht.
Nö, kann man ruhig sagen. War Juli. Und war eine absolut ehrenlose Aktion. Sag ich dir, wie es ist. Bin ich auch offen. Kann man auch gerne klippen oder reinschicken. Ist mir scheißegal.
Okay, sehr gut. Der Boxkampf folgt dann nächstes Jahr. jetzt haben wir Augsburg und Heidenheim unter unseren Flop-Mannschaften. Meine dritte, also bei mir auf Platz 2, ist dann noch Wolfsburg. Mhm. Weil ich einfach auch die Performance-Stand jetzt mit reinrechne. Und dann ist halt Union kein geiles Matchup, dann ist Leipzig kein geiles Matchup, Freiburg nicht, Dortmund nicht und Mainz mit Wohlwollen ist noch okay, aber auch Wolfsburger, ganz ehrlich, Graberer ist ein ganz anderer Fall als Müller. Graberer ist wahrscheinlich insane. Big ja. Man jetzt für die letzten 5 Spiele. Mhm. Ansonsten, tue ich mich schwer mit so einzelne Spieler wie ein Amura, die einfach über Qualität noch was reißen können, aber ansonsten muss man sich das echt nicht antun. Besonders, ich glaube, bei jedem da draußen sind ja noch irgendwelche Innenverteidiger auf dem Markt. Du hast eben Joao Leo genannt, bei uns läuft jetzt noch ein Patrick Erras und so ab. Da man jetzt bei den Wolfsburgern nicht unbedingt von krassen Punkten oder irgendwie Boni ausgehen kann, warum nicht so ein Kolirakis, so ein Durchschnittsverteidiger gegen einen, keine Ahnung, wen habe ich auf der anderen Seite stehen, gegen den Elvedi oder so tauschen. Zum Beispiel. Ja,
guter Call.
Also, das sind für mich so Kandidaten, wenn man mit Reset spielt, die braucht man nicht unbedingt durchziehen.
Top Call. Das ist ja auch genau der Grund, warum wir das hier machen. Damit ihr halt wirklich überlegen könnt, welche Spieler von welchen Vereinen ihr tatsächlich auch abgeben könnt für andere Vereine, auch wenn die auf dem Papier vielleicht schlechter sind, aber dann eventuell das bessere Programm haben. Dazu, wir machen jetzt nur Top 3 und Flop 3, nur als kleiner Disclaimer, ich habe heute Morgen auch ein Video hochgeladen, wo ich jedes einzelne Programm gezeigt und bewertet habe, also könnt ihr auf YouTube abchecken, Kickbase Guide und falls ihr da alles sehen wollt, fokussieren uns jetzt nicht mehr auf den Brei in der Mitte, sondern machen wirklich nur die Besten und die Schlechtesten. Ich habe Wolfsburg, hätte ich auf Platz 4 quasi gehabt vom schlechtesten Programm, also auch definitiv negativ. Ich habe mich am Ende dann, weil bei mir halt immer noch bei diesem Gedanken immer extrem die Teamstärke mit ein berechnet wird, habe ich mich für Kiel entschieden, weil die auch kein geiles Programm haben und Kiel mich einfach überhaupt nicht überzeugt. Also abgesehen von dem 1-0 Heidenheim-Sieg auch in den letzten 5 Spielen nur das Heidenheim-Spiel gewonnen, ansonsten alles verloren. Leipzig, Gladbach sind jetzt keine leichten Gegner, dann auswärts in Pauli ist halt auch ein Kampf um Leben und Tod. Mainz ist auch nicht so leicht zu bespielen, Heimspiel gegen Augsburg sollte man machen. Aber es ist halt, in Relation zur Teamstärke schwierig und deswegen glaube ich nicht wirklich an Kiel und sag auch, dass ihr die Kieler da tendenziell auf jeden Fall verkaufen solltet.
Ja, das sowieso. Oder generell einfach nicht kaufen sollte, ja, falls man noch welche hatte. Kann ich aber ganz gut überleiten, wenn wir schon bei den Top-Mannschaften weitermachen wollen. Weil ich, Kiel, du hast es eben schon gesagt, aufgrund der Mannschaftsstärke muss es unten rein. Trotzdem, ich habe Kiel tatsächlich als meine drittbeste vom Programm her, weil, keine Ahnung, ich fand die letzten Leistungen halt alle nicht so verkehrt. Gegen Bremen war man kurz vorm Punkten. Gegen Heidenheim hat man ja verdient, wenn nicht sogar noch zu gering gewonnen. Auch gegen Stuttgart war es ein sehr knappes Spiel. Und jetzt halt Heimspiel gegen Mainz, finde ich cool. Auswärts gegen Pauli ist auf einer Höhe, kann man machen. Ja, Leipzig ist natürlich kacke. Gladbach auch eigentlich. Gladbach ist auch ein bisschen Wundertüte, aber auswärts ist nicht so geil. Aber zu Hause gegen Augsburg finde ich auch wieder ganz cool. Und ich habe mir jetzt vor der Länderspielpause oder ich glaube direkt am Freitag nach Spieltagsbeginn, jetzt den Geschwill mitgenommen, der ja dann auch wieder stark gepunktet hat gegen Bremen. Warum nicht? Also das sind drei Matchups, wo ich sage, okay, den kannst du wirklich gut aufstellen. Ich stelle lieber einen Geschwill 5 Spieltage von Kiel auf, als einen Kolirakis gegen die anderen Mannschaften.
Fair. Dafür ist es hier eigentlich perfekt, dass wir das gegeneinander aufwägen. Rein vom Programm her ist für mich Wolfsburg auch die drittschlechteste Mannschaft. Das habe ich auch im Video gesehen. Ich habe da sehr gestruggelt, ob ich die ganz unten reinpacke oder eins höher. Ich habe Kiel auch mit Wolfsburg auf einer Stufe und Augsburg und Heidenheim war für mich clear die schlechtesten Mannschaften. Geschwill spielt generell eine geile Saison. Aber ganz ehrlich, ich gucke mir gerade so die Mannschaft von Kiel an. Wirklich kaufen? Also Harris ist ein übelster Gamble. Okay, Erras und Geschwill sind die zwei, die ich wirklich kaufen würde. Alles andere finde ich hart ungeil.
Ja, bin ich bei dir. Aber ich wollte es trotzdem deswegen so hervorheben. Weil es halt vom Programm her, sagen wir mal, wenn das jetzt Dortmund wäre, die das Programm haben, dann wären sie halt safe in den Top irgendwo drin. Easy. Aber da es halt Kiel ist, hat man die nicht so auf dem Schirm. Aber warum nicht mal tryen? Auch so ein Lückenfüller. Kann man auch 2 Spiele hintereinander, Heimspiel gegen Mainz, auswärts gegen Pauli, kannst du auch einen Lückenfüller mal riskieren. Weil Kieler kosten nichts. Mhm. Also das Risiko ist gering. Deswegen, ich glaube, ist ganz okay.
Okay, dann komme ich zu meiner Überraschungs-Top-3-Mannschaft. Ich gehe ebenfalls in den Abstiegskampf und ich gehe zum VfL Bochum. Wir haben Stuttgart, was jetzt noch einmal eklig ist, aber dann Augsburg, Bremen, Union, Heidenheim. Das sind 4 Gegner, die jetzt nicht mega leicht sind, aber warum ich die hier drin haben will, ist, weil, also ich glaube, jeder Bochumer ist gerade verfügbar. Kein Mensch hat in den letzten 3 Spielen Bochumer aufgestellt und hat sie irgendwann verkauft, selbst so krasse Leute wie ein Wittek. Das heißt, jetzt werden die ganzen Bochumer auf den Markt kommen und ich finde, dass in einem ähnlichen Call, wie du bei Kiel machst, dass man da echt 2-3 Spieler wirklich cool mitnehmen kann. Also ein Medic, ein Wittek finde ich ganz interessant, kann man auf jeden Fall machen. Wenn man noch so ein bisschen gamble will, Oermann finde ich auch nicht verkehrt, Dreves. Offensiv würde ich jetzt schon tendenziell davon wegbleiben, aber ich finde die 3 IVs und den Torwart eigentlich ganz cool für das Programm und glaube, dass man da, wenn man Bock hat, ein bisschen zu gamblen, auch auf Bochum gehen kann.
Ja, das ist ein sehr ähnlicher Call, aber ich kann mir vorstellen, dass beide Mannschaften wirklich den 1-2 Siege irgendwie mitnehmen und dass das auch unten alles ein bisschen enger wird in den Spielen.
Ja.
Bochum scheint ja die Chance zu haben, sich unter Hacking zu festigen und wie gesagt, bei Kiel fand ich es auch ganz okay, die letzten Spiele. Who knows? Vielleicht ist das ja, da war ja was drin für die schwächsten Mannschaften aktuell der Bundesliga.
Wir callen 2 2 potenzielle Absteiger und nehmen jeweils den LIV als besten Spieler. Gefällt mir. Bedeckung ist hier. Sehr gut. Okay, nice. Platz 2, Paul, wen hast du?
Platz 2 habe ich, da bin ich dann wieder zurück zur Form gegangen und zur Qualität der Mannschaft und bin bei Frankfurt gelandet. Ja,
ich glaube, die letzten beiden haben wir gleich.
Ja, ich glaube auch, die 1 ist relativ obvious, aber bei Frankfurt, ich muss mir nochmal eben das Programm aufmachen. Mhm. Als erstes gegen Bremen ist definitiv machbar, dann gegen Heidenheim ist auch voll okay, gegen Augsburg ist top, gegen Leipzig ist so, ja, aber dann, als letztes noch gegen Mainz. Geht dann auch wieder voll klar. Deswegen 3 Heimspiele auch insgesamt ist auch immer noch ein Faktor. Eben auch wie bei Kiel. 3 Heimspiele sind besser als 3 Auswärtsspiele. So dumm wie das auch klingt.
Das ist wichtig.
Deswegen, ich glaube, ich brauche zu Frankfurt nicht viel sagen, dass man das in letzter Zeit mitbekommen hat, was die auf dem Platz abfackeln. Das sollte jeder gesehen haben und dass man Frankfurter wirklich gegen jede Mannschaft, selbst gegen FC Bayern, aufstellen kann. Sollte auch mittlerweile klar sein, deswegen lasse ich den Call mal so stehen.
100% ist auch mein Platz 2. Gibt für mich keine, also man muss da auch, wie du sagst, die Form mit einberechnen und Frankfurt brennt halt lichterloh. mit einem guten Programm ist es einfach ein Perfect Match. Kann man auf jeden Fall machen, da auch gerne auf Randspieler gehen und so weiter. Es gibt nur eine einzige Mannschaft, die nochmal, also die ist so clear die beste Mannschaft bis zum Reset, und das ist der VfB Stuttgart. Wir haben Bochum, Bremen, Union, Heidenheim, Pauli. Das sind 5 Spiele, wo du legit nicht übertrieben 15 Punkte holen kannst. Natürlich wird das nicht passieren, aber Stuttgart kommt gerade auch wieder in dieses Momentum rein, dass sie viel mehr Ballbesitz haben, viel, viel besser mit dem Ball am Fuß aus sind und wieder so ein bisschen diese Rohpunkte-Gewalt reinkommen. Unter anderem für mich auch personifiziert durch Chris Führich, der für mich die absolute Nummer 1 Kaufempfehlung dieser kompletten Woche ist. Ich glaube, Stuttgart wird lichterloh brennen bis zur Winterpause und richtig geile Punkte machen. Deswegen der VfB die klare Nummer 1 für mich.
Ja, definitiv. Du sagst schon Führich. Ich habe in der letzten Folge noch gesagt, dass er mir nicht ganz so gut gefallen hat. Das war aber auch eher darauf bezogen, dass das Endprodukt halt nicht so geil war, weil er halt wirklich der absolute Aktivposten offensiv war. Wenn dann auch ein Undaf wieder reinkommt und so, dann sieht das bei Stuttgart schon ganz anders aus. Ich kann mir vorstellen, dass Union noch so ein Fuck-up-Potenzial hat, und die beiden Auswärtsspiele in Heidenheim und Bremen sind jetzt auch nicht unbedingt das Geilste. Aber ja, grundsätzlich, wir sprechen von einer aktuellen Champions-League-Mannschaft. Da sollten viele Punkte drin sein, und ich denke, die Stuttgarter werden sich die auch holen.
Da gehe ich auch stark von aus. Ja, für mich auch die klare Nummer 1. Ja, ich glaube, viel mehr haben wir heute sonst nicht zu sagen. Du musst noch weg, Paul, du hast noch ein bisschen was zu tun.
So sieht's aus.
Jetzt rein in den nächsten Termin. Ich bin seit 8 Uhr am Reden. Meine Stimme hält noch. Ich bin gespannt, wie lange das der Fall ist. Und stream heute Abend sogar noch. Also, wenn ihr Bock habt, gerne so gegen 19 Uhr, schätze ich mal. Ich werde ein bisschen Black Ops streamen. Gerne auf Twitch vorbeischauen. Kickbase Guide mit einem Unterstrich dazwischen. Wäre auf jeden Fall sehr cool. Paul, es war mir wie immer eine Ehre. Wir werden uns dann wahrscheinlich nächste Woche Montag wieder nicht hören. Müssen wir gucken, ob wir vielleicht irgendwie eine Special-Folge nochmal machen, wie letztes Mal mit Kassim. Wenn nicht, gibt es nächste Woche Mittwoch wieder Bundesliga-Preview-Show etc. Und dann wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Eine abschließende Frage im Beisatz. Du kannst im Abschlusssatz gerne noch raushauen, was deine Nummer 1 Empfehlung ist für die Leute, was sie jetzt in der LSP machen sollen. Das hat mir nämlich Kessim eben im Video die Frage gestellt, und ich fand es sehr interessant. Ich habe gesagt, geht mehr schwimmen. Das ist meine Empfehlung der Woche. Da sind wir wieder beim Thema.
Nein, das können wir nicht claimen. Da fühle ich mich schlecht.
Nee, das claimen wir auch nicht. Das hat Kessim mich eben gefreut. Das ist Zufall. Ich habe gesagt, geht mal schwimmen. Schwimmen ist geil. So Hallenbad. Ich fühle Hallenbad. Ich finde Hallenbad einfach saugeil. Generell Wasser ist super. Deswegen geht mal schön ins Hallenbad, kraut ein paar Bahnen, und du darfst deine raushauen.
Ja, ich kraul dann auch mal ein paar Bahnen. Also ich glaube, Hallenbad ist vielleicht auch die bessere Alternative beim aktuellen Wetter, zumindest hier bei mir oben. Yep. Was kann man am besten machen? Das Wetter ist mittlerweile so schlecht, dass es wirklich auf Dinge drin bezogen werden muss. Und wir haben, ein Call. Ja, von unserer Tour letzte Woche, wo wir in Düsseldorf waren, wir haben da abends Hipster gespielt. Spiel von Jan, der hatte das mitgebracht, wo man so einen QR-Code einscannt und dann Spotify einen Song von diesem QR-Code abspielt und man dann den einordnen muss nach Jahreszeit, nach Datum, wann er released wurde.
Jahreszahl,
ja. Genau, Jahreszahl. Und ja, dadurch dann, wer die meisten Songs so in einer Reihe aufgebaut hat, gewinnt am Ende, oder das Team gewinnt dann. Habe ich mir tatsächlich jetzt auch geholt. Habe ich direkt zu meinen Eltern schicken lassen und spiele dann am Wochenende zu 5 mit meiner Freundin zusammen. Das ist mein Call. Irgendwas drin, einfach, oder generell Gesellschaftsspiele generell, einfach ein bisschen underrated. Sonst wünsche ich allen eine entspannte Länderspielpause, vergesst das Managen nicht, und dann hören wir uns wahrscheinlich nächsten Mittwoch wieder.
Herzlich willkommen beim Edel Talk mit Tobi und Paul.
Hallo.
Das war der Fernschuss Podcast. Wir hören uns weiterhin jeden Montag und jeden Mittwoch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns doch sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Macht mal die 5 Sterne auf Spotify voll.